Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 8. April 2024, kurz nach 22 Uhr. Letzte Woche am 1. April, kein Aprilscherz, war ja Ostermontag. Mittags war ich mit meiner Familie essen, am Abend dann beim Rendezvous mit Harry. Und jetzt am Wochenende wollte ich eigentlich dann den Podcast wieder machen, aber da sind mir zwei Dinge dazwischen gekommen. Zum einen war ich in Stuttgart auf einem Treffen mit dem Vorstand, dem CEO von DePharma Deutsche Fachmarkt, Matthias Schrade und der Chief Information Officerin bzw. Chief Operating Officerin von Hamborner REIT, nämlich Sarah Verheyen. Und ja, Denkendorf bei Stuttgart, um dort genauer zu werden. Und dann musste ich auch noch den aktuellen Total Return Börsenbrief über das Wochenende fertigstellen. Insofern viel Arbeit am Wochenende. Und da hat es dann nicht zu dem Podcast gereicht. Dennoch soll das natürlich weitergehen und ich suche derzeit fieberhaft nach einem Thema für das kommende Wochenende. Wenn ihr da also Vorschläge habt, könnt ihr die gerne jetzt hier auch schreiben. Ich hatte beispielsweise mir Wasseraktien angeschaut. Die hatte ich allerdings vor einiger Zeit schon mal. Auch Rüstungsaktien wurden zuletzt wieder gefragt. Auch die hatte ich vor einiger Zeit schon einmal. Und ja, ich möchte natürlich möglichst Wiederholungen vermeiden. Auf der anderen Seite, Rüstungsaktien ist jetzt auch schon ein paar Monate wieder her. Und insofern kann man sowas vielleicht dann doch auch wieder aufgreifen. Nichtsdestotrotz, wenn ihr da noch weitere Ideen habt, wie gesagt, immer gerne her damit und dann greife ich das gerne auf. Ansonsten im aktuellen Total Return Börsenbrief, das kann ich vielleicht an dieser Stelle verraten, habe ich auch mal so ein paar Short-Kandidaten vorgestellt. Ich habe das Schrottaktien genannt. Und habe auch ganz klare Leitfäden quasi mitgegeben, woran man dann erkennen kann, dass es ein, ja, wenn man so will, die Aktie eines Unternehmens ist, das Schrott ist. Und wie gesagt, habe dort vier, fünf Werte auch dann genannt und die kann man sich anschauen. Das Problem ist allerdings, und das möchte ich an dieser Stelle ganz klar betonen, aktuell sind wir immer noch im Bullenmarkt, auch wenn der langsam ja etwas an, wie sagen die Amerikaner, Steam, also ein bisschen Dampf verliert. Es geht nicht mehr so rasant aufwärts wie noch vor kurzem, was schon ein Warnzeichen ist. Es könnte derzeit so eine gewisse Distribution laufen und im Zuge dessen wechseln dann viele Aktien insofern ihren Besitzer, dass sie aus den starken Händen verkauft werden und in die schwachen, in die zittrigen Hände dann reingehen, wie Costolani das immer gesagt hat. Und das könnte über kurz oder lang dann auch mal zu einem Rücksetzer führen. Wobei aktuell sehe ich nach wie vor keine große Crash-Gefahr, aber eine Korrektur von vielleicht 8 bis 12% wäre sicherlich auch einmal gesund. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, und auch das habe ich im Börsenbrief geschrieben, Short-Spekulationen sind immer deutlich riskanter und es kommt auch sehr stark auf das richtige Timing an. Hinzu kommt, viele, gerade Shorties, haben sich natürlich intensiv mit Unternehmen auseinandergesetzt und wissen, dass das Schrottunternehmen sind. Dementsprechend stark sind da einige Aktien auch geschortet und das kann eben dazu führen, wenn da nur eine kleine positive Nachricht mal kommt, dass solche Aktien kurzfristig durch die Decke gehen. Stichwort ist hier der Short Squeeze. Und ein Beispiel dafür hatten wir jetzt vor kurzem oder zwei Beispiele, nämlich Beyond Meat oder Peloton, die nach Quartalszahlen, die nicht ganz so miserabel ausgefallen sind, wie es erwartet worden war, durch die Decke gingen. Nichtsdestotrotz, Beyond Meat, ja, da läuft 2027 eine Anleihe aus. 1,15 Milliarden muss das Unternehmen da zurückzahlen. Ursprünglich hatte man gedacht, dass die Gläubiger das in Aktien wandeln. Es ist nämlich eine Wandelanleihe, die dort ausläuft. Aber bei dem aktuellen Aktienkurs von 7, 8 Dollar, da wird das wahrscheinlich nicht passieren und dementsprechend könnte spätestens dann diese Wandelanleihe, die im März 2027 ausläuft, dem Unternehmen das Genick brechen. Alternative wäre natürlich, man treibt frisches Kapital auf. Das würde bedeuten Kapitalerhöhung. Und wenn man sich anschaut, derzeit liegt der Börsenwert von Beyond Meat unter 500 Millionen Dollar und 1,15 Milliarden ja, brauchen Sie mindestens nur für diese Anleihe zurückzubezahlen. 190 Millionen, glaube ich, haben Sie aktuell noch in der Kasse. Also eine Milliarde müsste da schon dann, ja, aufgenommen werden. Und dann würde sich die Aktienanzahl mindestens verdreifachen. Und wenn man noch Sicherheitspuffer einbauen will, vervierfachen. Und was dann natürlich mit dem Aktienkurs passieren würde, das kann sich jeder ausrechnen. Und insofern, wie gesagt, es sind Schrottaktien, die ganz klar auch weit auf dem Weg nach unten sind. Aber Short ist halt immer sehr, sehr schwierig, weil man braucht das richtige Timing und man hat immer die Gefahr, in einen Short Squeeze hereinzulaufen. Und das beste Beispiel für solche Short Squeezes haben wir vor auch nicht allzu langer Zeit gesehen. Damals beispielsweise bei GameStop, wo ja Hedgefonds die Aktie stark geschortet hatten, weil ja das Geschäftsmodell des Unternehmens wirklich nicht besonders ja, prickelnd war und auch ist. Und dann haben aber viele Privatanleger die Aktie long gekauft und ja, dann mussten die Shorties sich eindecken. Es kam zu einem Short Squeeze, einem epischen Short Squeeze. Aber man sieht eben auch, was langfristig passiert, denn langfristig ja, bewertet die Börse dann doch das Geschäftsmodell wieder realistisch und dementsprechend ist die GameStop-Aktie inzwischen abgestürzt. Nur das nützt natürlich den Hedgefonds, die sich damals in Anführungszeichen verspekuliert haben, beziehungsweise die hier verspekuliert wurden, muss man vielleicht eher formulieren, relativ wenig. Ich glaube, der eine Hedgefonds ist inzwischen sogar aufgelöst worden. Ja, insofern, man kann auch mit Schrottaktien Geld verdienen, sowohl Long als auch Short, das muss man ganz klar sagen. Oftmals kann man mit Schrottaktien sogar als Trader auf der Long-Seite kurzfristig bei so einem Short-Squeeze eben mehr Geld verdienen. Aber man braucht da natürlich ein ja wirklich sehr, sehr gutes Händchen, das absolut richtige Timing. Und insofern ist das jetzt nichts, was ich unbedingt ja jedem raten würde und insbesondere Börsenneulinge sollten von solchen Dingen vielleicht eher sogar komplett die Finger lassen. Und insbesondere kann man sowas natürlich dann auch sehr schwer nur gehebelt umsetzen. Ja, das dazu. Ansonsten im Kryptobereich, da geht ja jetzt wieder so ein bisschen der Punk ab. Der Bitcoin hat zuletzt ja eine kleine Pause gemacht, jetzt wieder über die 70.000 Dollar gestiegen. Aber heute Ethereum kommt endlich wieder. Da hatte ich ja auch bei YouTube ein großes Video zu gemacht, habe mich zuletzt ja auch mehrfach sehr positiv zu Ethereum geäußert. Da gab es ja zum Teil auch Hohn und Spott. Mittlerweile sind wahrscheinlich diese ganzen, ja, selbsternannten Experten auch wieder ruhig, nachdem Ethereum heute 7-8% zulegen kann. Aber auch ganz interessant, es hieß ja zuletzt, Ethereum sei sehr stark in chinesischer Hand und ich hatte ja darauf hingewiesen, dass es in China aber eigentlich ein eigenes Ethereum gibt, nämlich NEO. Und wenn man sich NEO heute anschaut, der springt 35% nach oben auf über 20 Dollar und das ist auch charttechnisch ganz, ganz interessant. Und in der Vergangenheit muss man sagen, im Hoch lag NEO schon mal bei etwa 200 Dollar. Er ist dann aber auch im Tief auf unter 10 gefallen. Also insofern, der ist auch als sehr volatil bekannt. Generell natürlich die Kryptos sehr volatil. Und das ist sicherlich interessant. Fakt ist, morgen wird leider mein Opa beerdigt, der vor kurzem gestorben ist. Deswegen wird es diese Woche zeitlich auch recht eng. Aber ich werde versuchen, noch ein Video aufzunehmen. Kann sein, dass das dann aber erst Ende der Woche kommt. Vielleicht schaffe ich es auch nicht und es muss diese Woche nochmal ohne gehen. Generell aber, das haben ja auch einige bemerkt, möchte ich den YouTube-Kanal mehr ins Laufen bringen. Wir haben mittlerweile auch über 5000 Abonnenten dort. Und ich denke, dass da auch noch was geht. Ja, und damit komme ich dann jetzt zum Geschehen am Aktienmarkt und das kann ich heute zum einen kurz halten und zum anderen, ja, hat das jetzt etwas gedauert, bis ich dazu gekommen bin, weil es eigentlich ein relativ langweiliger Handelstag war, insbesondere in den USA. Fangen wir daher auch gleich mal mit dem etwas spannenderen deutschen Markt an und hier natürlich mit dem DAX. Der hat ja zuletzt auch ein bisschen nachgegeben, so 300 Punkte, 400 Punkte fast ging es nach unten. Ja, ob man das schon als Korrektur bezeichnen will, wie es einige getan haben, wenn es da mal 2-2,5% nach unten geht, das sei dahingestellt. Fakt ist, heute hat sich der Markt wieder ja fantastisch gefangen, ein Plus von 143,93 Punkten oder 0,79% auf Xetra Schlusskursbasis, also gegen 18 Uhr. Und wenn man sich die nachbörslichen Indikationen anschaut, da geht es dann 15 Punkte etwa nach unten. Also die Gewinne können weitestgehend gehalten werden. Nichtsdestotrotz, Xetra-Schlusskurs, wie gesagt, 143,93 Punkte nach oben oder 0,79%. Und die Gewinner und Verlierer, da hatten wir auf der Verliererseite die Aktien der Hannover Rück von Prentec und von MTU Aero Engines. Hier muss man aber sagen, insbesondere Hannover Rück und MTU Aero Engines sind zuletzt sehr, sehr gut gelaufen. Dass es da kurzfristig nach so einem Run auch mal zu Gewinnmitnahmen kommen kann, das ist logisch. Und wenn man sich die Hannover Rück anschaut, muss man sagen, die ist zuletzt ja, ja von etwa 256, 257 Euro jetzt zurückgelaufen in Richtung 238. Und charttechnisch ist sie damit im Prinzip vom etwa oberen Ende ihres intakten Aufwärtstrendskanals ans untere Ende gelaufen. Insofern, charttechnisch orientierte Anleger müssten eigentlich jetzt im Bereich unter 240 Euro sogar hier mal eine Long-Position kurzfristig versuchen. Ja, MTU Aero Engines, die hatten ja letztes Jahr Probleme, so ein bisschen, ja, Boeing lässt grüßen, die haben ja nach wie vor noch Probleme, denn es gab hier irgendwie Triebwerke, die ja nicht so ganz in Ordnung waren. Das Problem lag weniger aber bei MTU Aero Engines als bei einem Zulieferer. Nichtsdestotrotz, man war da so ein bisschen mit in der Haftung, hat deswegen auch so ein bisschen gewarnt, dass die Geschäfte nicht ganz rund laufen und die Aktie ist dann kurzfristig heftig abgestürzt, zwischenzeitlich von ja etwa 215 auf im Tief 160 Euro etwa, das war schon ein kräftiger Absturz, aber mittlerweile eine fast V-förmige Erholung, mittlerweile auch wieder über die 215 Euro Marke geklettert und charttechnisch war sie zuletzt dann am nächsten Widerstand im Bereich so 240 bis etwa 245 Euro, da liegt eine charttechnische Widerstandszone im Prinzip Ja, wenn die durchbrochen werden könnte, würde es ein krasses Kaufsignal hier geben und dieses Kaufsignal hätte das Allzeithoch im Bereich so 290, vielleicht sogar bis zu 300 € zur Folge. Also alles in allem langfristig eine starke Aktie und da kann man froh sein, dass die vor einigen Jahren auch in den DAX aufgenommen wurde. Vielleicht so ein ja, würdiger Nachfolger für Linde, kann man vielleicht sagen. Generell gutes Unternehmen. Ich bin da auch schon öfter vorbeigefahren in München und mein Papa, der ja auch im Januar verstorben ist, der war ja auch in der Luftfahrtbranche tätig. Deswegen kenne ich ja den französischen Thales-Konzern auch beispielsweise ganz gut und weiß, was die so machen im Bereich Luftfahrt zumindest. Und dementsprechend, wie gesagt, M2 Aero Engines, da würde ich bei Rücksetzern auch tendenziell eher zugreifen. Heute ging es mal über 2% nach unten, zuletzt auch hier so ein bisschen Korrekturmodus. Kann vielleicht kurzfristig auch noch den einen oder anderen Euro fallen, aber spätestens so im Bereich 210, unter 210 würde ich hier zugreifen und ab 215 kann man damit eigentlich schon anfangen. Aktueller Schlusskurs heute war 225,50. Ja, und Brenntag, da muss man sagen, die Aktie, die ist auch zuvor sehr stark gestiegen. Muss man gerade gucken, ob das sogar ein Allzeithoch war. Ja, nicht ganz, aber war nah am Allzeithoch dran. Und zuletzt fällt sie zurück. Und das Problem, was ich bei der Aktie jetzt so ein bisschen habe, fundamental finde ich sie eigentlich gar nicht schlecht. Charttechnisch war sie bis zuletzt auch nicht ganz schlecht. Aber das Problem ist, sie hat jetzt so im Bereich, ja, knapp unter der 90-Euro-Marke eine Art Doppeltop ausgebildet. Kurzfristig ist sie noch in einem Aufwärtstrend, aber dieses Doppeltop ist zumindest ein Warnzeichen. Es könnte sein, dass der insbesondere auch langfristige Aufwärtstrend hier an der 90-Euro-Marke oder knapp unter der 90-Euro-Marke zuletzt zu Ende gegangen ist und die Aktie dann stärker zurückfällt. Und in der Vergangenheit hatten wir beispielsweise so einen Doppeltop auch mal bei Covestro auf aktuellen, auf damals aktuellen Rekordniveaus. Ja, da ist die Aktie zweimal, glaube es war sogar, waren es 100 € oder so, war auf jeden Fall um so eine runde Marke auch hingelaufen und dann ein Doppeltop und seitdem ist Covestro im Prinzip nur noch gefallen und hat sich getrittelt und gefürchtelt, kann man sagen. Das möchte ich jetzt bei Brenntag nicht unbedingt in den Raum stellen, dass das hier auch passiert, aber Doppeltops sollte man schon ernst nehmen. Das ist durchaus ein Warnzeichen. Wie gesagt, kurzfristig gibt es aber auch noch einen Aufwärtstrend. Kann ja sein, dass die Aktie auch nur Luft holt und dann neue Hochs generiert und das Doppeltop aufbricht. Das wäre natürlich positiv. Dazu müsste sie nachhaltig über die 90 € ansteigen. Wenn sie das aber nicht schafft, dann wie gesagt hier Doppeltop-Gefahr und das könnte zumindest dafür sorgen, dass die Aktie in einem ersten Schritt nochmal in Richtung, ja, vielleicht sogar 60 € zurückfällt und wenn es ganz dumm läuft, vielleicht auch noch tiefer. Also das kann dann durchaus, wenn es ganz blöd läuft, ähnlich wie bei Covestro sein und wir sehen hinterher vielleicht eine Drittelung oder so. Also insofern, Brenntag derzeit, fundamental finde ich sie gar nicht mal so schlecht, würde eher denken, dass dieses Doppeltop noch aufgebrochen wird, aber charttechnisch ganz klares Warnzeichen und da sollte man dann auch drauf achten. Dann die Gewinnerseite im DAX, Siemens Energy, Rheinmetall und Zalando. Siemens Energy hatte ich bis vor kurzem eigentlich so im Bereich 18 € eher als Short-Kandidat gesehen, aber die Aktie hat zuletzt ein gigantisches Momentum nach oben und charttechnisch zuletzt auch der Anstieg da über die 14,50, hat zwar ein Kursziel, also ein Kaufsignal mit Kursziel etwa 18 € generiert. Jetzt sind wir heute aber schon bei 18,31 aus dem Handel gegangen, also sogar schon über der 18-Euro-Marke. 18,50 wären auch noch okay, so der Bereich. Aber dann müsste die Aktie so langsam nach unten drehen. Ansonsten sollte man hier ja mit Shorts sehr, sehr vorsichtig sein. Warum die Aktie mittlerweile läuft wie geschnitten Brot, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ist noch nicht so lange her. Ich glaube, noch kein halbes Jahr oder gerade mal ein halbes Jahr. Da brauchten die Staatsgarantien, Staatshilfen. Aber sie haben sie seinerzeit auch bekommen und man hat auch den Mutterkonzern Siemens von der Politik da mit ins Boot genommen, damit man diese Staatsgarantien auch gegeben hat. Und seitdem läuft die Aktie wie geschnitten Brot, wie gesagt. Und hätte ich ihr definitiv so nicht zugetraut, habe sie immer eher kritisch gesehen. Das war ja auch lange Zeit richtig zuletzt, aber dann definitiv nicht. Und an dieser Stelle daher auch die ganz klare Warnung. Grundsätzlich, bis vor kurzem hätte ich gesagt, so der Bereich 18 €, 18,50 €. Da kann man sie langsam anfangen zu shorten, aber bei dieser Dynamik, diesem Momentum, das die Aktie zuletzt hat, wäre ich hier mit Shorts vorsichtig. Allerdings long würde ich sie definitiv auch nicht nehmen und insofern würde ich die Aktie derzeit einfach mal links liegen lassen. Ja, dann Rheinmetall, auch die hat gigantisches Momentum, aber hier natürlich klar, warum Krieg in Europa und ja, braucht immer mehr Unterstützung für die Ukraine, zumindest wenn man der deutschen Politik oder der westlichen Politik folgt. Wie clever das Ganze alles dann am Ende ist, wird man noch sehen. Aber natürlich die Rüstungsindustrie freut sich, insbesondere die europäische. Und das Lustige bei Rheinmetall ist ja, da ist vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, es ist mehr als 20 Jahre her, mal Guy Weiser-Pratt, ich glaube, der ist mittlerweile auch gestorben, eingestiegen. und wollte den Konzern schon aufspalten, weil die ja zwei Bereiche haben. Einmal Automobilzulieferer und einmal eben den Rüstungsbereich, wobei der Rüstungsbereich natürlich der bekanntere ist. Der hat ja schon zu ganz dunklen Zeiten in Deutschland für damals wie hieß sie noch? Die Reichswehr oder wie hieß sie, produziert. Na, sei es wie es sei, auf jeden Fall, Rheinmetall, ein ganz alteingesessener Rüstungskonzern, der zwischenzeitlich immer mal wieder auch in der Kritik stand, aber mittlerweile wird er wieder sehr positiv auch wahrgenommen, weil man jetzt wieder die Panzer braucht und so weiter. Und dementsprechend die Aktie auch zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot. Und ich hatte ja auch ein paar Rüstungsaktien, namentlich eben Rheinmetall, Hensoldt und die französische Thales in meinem Stocks-Restream im kostenlosen Bereich auch vorgestellt. Und alle haben sich zuletzt super entwickelt. Also insofern, das läuft sehr gut. Da könnte ich mir jetzt auch auf die Schulter klopfen, aber das möchte ich an dieser Stelle nicht tun, denn mir wäre tatsächlich lieber, ich hätte mich hier geirrt und wir hätten keinen Krieg mehr in Europa. Generell kann ich auch nachvollziehen, habe ich auch zuletzt immer gesagt, wenn jemand sagt, Rüstungsaktien, das kann ich moralisch nicht verantworten, da will ich nicht investieren. Auf der anderen Seite habe ich auch immer gesagt, die Konzerne gibt's und es gibt auch genug Leute, die diese Aktien eben handeln und kaufen und halten. Und dementsprechend, ja, erreicht man eben mit einer Blockadehaltung, dass man die links liegen lässt, nicht allzu viel. Insofern wäre mein Ansatz, ja, solche Aktien definitiv auch zu handeln, ganz wie andere Werte auch. Und wenn man dann halt Gewinne hat und die vor sich selbst vielleicht nicht so verantworten kann, dann kann man sie ja ganz oder zumindest teilweise spenden und so vielleicht auch Kriegsopfern dann helfen. Dann käme wenigstens noch etwas Positives am Ende dabei raus. Aber gut, das muss, wie gesagt, jeder für sich selbst entscheiden. Fakt ist, Rheinmetall läuft zuletzt wie geschnitten Brot. Die Aktie ist tendenziell sogar auch noch die günstigste Rüstungsaktie in Deutschland. Es gibt ja nicht so viele neben Rheinmetall, nur noch Hensoldt und Renk, wenn man so will. Wobei bei Renk kann man sich auch schon ein bisschen drüber streiten. Und in diesem Konzert dieser Rüstungskonzerne ist eben Rheinmetall der günstigste Wert. Bei Hensoldt muss man aber auch ganz klar hinzusagen, da ist ja der Bund beteiligt und auch die italienische Leonardo. Also insofern kann man da auch noch auf andere Rüstungskonzerne kommen, wenn man sich die näher anschaut. Nichtsdestotrotz bei Rheinmetall, wie gesagt, hatte ich, glaube ich, zu Kursen um 275 zum Kauf gestellt. Mittlerweile hat sich die Aktie damit mehr als verdoppelt seit damals. Und prinzipiell hat sie auch noch weiteres Aufwärtspotenzial. Allerdings, man sollte sich schon darauf einstellen, gerade jetzt, nachdem 560 Euro jetzt heute erreicht worden sind, dass es hier auch mal 5 oder 10% zurücksetzen kann. Hat man zuletzt auch bei Thales so ein bisschen gesehen. Und heute ist dann Thales natürlich wieder angesprungen mit einem Plus von auch 2,6%. Habe ich jetzt gerade mal hier aufgerufen. Ja, und der Tagesgewinner im DAX, und das schon ein bisschen besser, die Aktie von Zalando, die habe ich eigentlich auch immer relativ gut getroffen. Kein Wunder, die läuft charttechnisch eigentlich wie auf Schienen seinerzeit bei 100 und mehr. Im Corona-Hype war sie natürlich auch fundamental viel zu teuer, ist dann abgestürzt. Ich hatte zuletzt immer wieder darauf hingewiesen, wenn sie unter 20 fällt, kann sie bis 16 fallen, mehr oder weniger punktgenau dahin ist sie gefallen, hat sich dann erholt. Auf der Oberseite hatte ich immer gesagt, wenn sie wieder über 20 steigt, kann es sehr schnell Richtung 24, 25 gehen und über 25 dann Richtung 30. Und zuletzt ist sie dann in den Bereich 24, 25 gestiegen, teilweise ein bisschen darüber, hat dann zurückgesetzt und jetzt gibt sie wieder Gas und ich gehe davon aus, dass wir bald bei 30 stehen. Alles in allem muss ich auch sagen, Zalando hatte ja zuletzt auch Zahlen vorgelegt, die waren alles andere als schlecht. Also da läuft es auch vom Geschäft her sicherlich nicht absolut perfekt, sonst würde die Aktie auch woanders stehen, aber durchaus wieder besser. Und generell ist das kein schlechtes Unternehmen, das muss man hier den Sambas einfach auch ganz klar mal so attestieren. Ja, dann weiter zum MDAX, der zuletzt immer mehr Interesse auf sich zieht und der heute auch 221,55 Punkte oder 0,82% zulegen konnte. 27.136,68 Punkte und charttechnisch hält sich das Bild, das muss man so ganz klar sagen, damit deutlich auf, aber es gibt nach wie vor noch kein Kaufsignal, dazu müsste der Index über 27.500 steigen und am besten auch noch über 28.000 und das dann verteidigen, dann würde sich das Chartbild deutlicher noch aufhellen, aber es gibt zumindest erste positive Ansätze. Auf der Verliererseite heute im MDAX die Aktien von Jenoptik, von Lanxess und von Redcare Pharmacy. Jenoptik muss man sagen, ja, Optikkonzern aus Jena, die aber auch im Bereich, ja, alles was mit Optik zu tun hat, unterwegs sind und generell muss man sagen, eine Aktie, ja, die sehr, sehr volatil in der Vergangenheit schon immer war und auch zuletzt sich wieder sehr, sehr volatil gezeigt hat. Auch hier muss man sagen, gab es vor einigen Monaten, so März 2023 und dann nochmal Juni 2023, so eine Art Doppeltop im Bereich da oben bei 32, 33 Euro. Anschließend fiel die Aktie deutlich zurück. Da sieht man auch, was so ein Doppeltop eben auflösen kann in Richtung 20. Und zuletzt dann wieder ja fast auch schon V-förmige Erholung in der Spitze etwa 31. Und jetzt bröckelt es wieder ab. Das Problem ist, charttechnisch sieht die Aktie jetzt nicht grottenschlecht aus. Der Anstieg war halt zuvor zu steil und jetzt wird das ein bisschen korrigiert. Nur das Problem ist, dadurch, dass der Anstieg halt so extrem steil war, war eben auch der Trendkanal sehr, sehr steil und sehr, sehr eng. Und aus diesem Aufwärtstrendkanal ist die Aktie daher zuletzt rausgefallen. Sie ist nochmal von unten dagegen gelaufen. Das war so der Bereich da um 30, 25, 30, 50 etwa. Und ist dann aber abgeprallt und jetzt schon zurückgefallen in Richtung 27. Und wenn diese Korrektur weitergeht, dann muss man sagen, kann die durchaus auch in dem Bereich, wenn es ganz dumm läuft, um die 25, vielleicht sogar knapp unter 25 Euro führen. Und das wären eben nochmal knapp 10% Abwärtspotenzial. Also insofern, wer die Aktie hat, man muss sie sicherlich jetzt nicht shorten oder sofort auf Teufel komm raus verkaufen. Aber man sollte sich schon darauf einstellen, dass es vielleicht noch ein paar schwierige Tage gibt, die Aktie vielleicht nochmal so 10% zurückkommt. Und dann muss man sich das Ganze neu anschauen, ob es dann zu einer Bodenbildung, zu einer Stabilisierung kommt. Und dann kann man hier vielleicht auch wieder reingehen. Aktuell aber kein Kaufkandidat für mich. Dann Lanxess, die deutsche Chemiebranche, ja, arg getroffen natürlich auch durch viele politische Fehlentscheidungen, das muss man ganz klar sagen. Und Lanxess hier mit am stärksten erwischt sicherlich. Aber man sieht zuletzt positive Anzeichen. Der Kollege Sascha Gebhardt hat heute auch drüber geschrieben, dass sie sich langsam jetzt vom Boden löst. Eine BASF zum Beispiel zuletzt ganz gut gelaufen. Und auch eine Lanxess, muss man sagen, auch wenn die heute jetzt auf der Verliererliste steht, hat zuletzt sowas wie einen leichten Aufwärtstrendkanal ausgebildet. Die absoluten Korrekturtiefs, die lagen nämlich unter 20 Euro und selbst nach dem heutigen Rücksetzer liegen wir eben im Bereich knapp unterhalb von 27,50. Und das sind mal eben 30-35%, die wir schon gewonnen haben vom Tief. Da sieht man, wie schnell das auch teilweise gehen kann. Und charttechnisch muss man halt sagen, ist das Problem so ein bisschen, dass hier so im Bereich knapp unter 30, so der Bereich 28, 29 Euro, dass da so ein bisschen ein Deckel drauf ist. Also sagen wir grob zwischen 28 und 30. Und die Aktie müsste halt diesen Deckel wegsprengen, sprich diese Widerstandszone aufknacken, um Kaufsignale zu generieren, die zunächst mal dann Richtung 35, 36 führen könnten. Und wenn alles gut läuft, wären sogar in der Spitze bis zu 42, 42, 50 drin. Aber von da bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Erstmal, wie gesagt, diese Widerstandszone zwischen 28 und 30 aufknacken. Und das dürfte schwer genug werden, zumal die Aktie ja zuletzt sich schon deutlich erholen konnte. Und dann Redcare Pharmacy, das ist die ehemalige Shop-Apotheke. Da muss man auch sagen, zuletzt gute Zahlen geliefert. Insofern, teilweise die Kursgewinne, die wir hier in den letzten Monaten gesehen haben, nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz, wenn man sich anschaut, dass die Aktie noch vor wenigen Monaten da unten bei 37,50 rumgekrebst ist und jetzt quasi eine 1 davor steht, in der Spitze sogar schon 152 bezahlt wurden, dann kann man sich schon fragen, an der Börse wird da wirklich immer alles korrekt gepreist. Wir wissen ja, dass das kurzfristig nicht unbedingt so ist, aber langfristig schon. Generell entwickeln sich Aktien langfristig anhand des Gewinns der Unternehmen oder eben des freien Cashflows. Und alles in allem muss man sagen, Redcare Pharmacy, schöne Rallye, die wir gesehen haben. Grundsätzlich finde ich das Unternehmen auch nicht schlecht, aber die Aktie würde ich zu Kursen von knapp 150 Euro definitiv nicht mehr kaufen. Denn was man eben auch sagen muss, das Geschäftsmodell ist jetzt nicht so schwer kopierbar. Es gibt viele Online-Apotheken, Doc Morris beispielsweise, die ja zu Rose gehören, gibt es auch noch börsennotiert sogar, aber es gibt auch viele andere Medikamente per Klick und wie die alle heißen. Und das Problem hier ist halt, wenn ich die nutze, diese Online-Apotheken, und ich persönlich tue das tatsächlich auch, dann ist natürlich der nächste Anbieter immer nur einen Klick entfernt. Und klar, wegen 3 Cent Preisunterschied bei irgendwas würde ich da nicht woanders bestellen. Aber wenn es doch größere Summen sind, ich habe zum Beispiel zuletzt zur Hautpflege Eucerin so ein bisschen gebraucht, dann schaue ich mir schon an, wo bestelle ich das. Und letztendlich fiel dann meine Wahl in dem Fall tatsächlich auf Doc Morris, weil die halt doch günstiger waren als andere. Und wie gesagt, das kann ich natürlich als Verbraucher leicht beeinflussen. Ich brauche jetzt natürlich auch nicht, habe jetzt keine Apothekensuchmaschine, wo ich immer den absolut günstigsten Preis kriege, bis auf den letzten Cent. Aber wenn ich bei 2, 3 solchen Online-Apotheken oder vielleicht auch 4 Kunde bin, dann kann ich schon schauen, wo bestelle ich. Und insofern haben die natürlich einen großen Konkurrenzkampf und wo die Börse die Fantasie hernimmt, dass hier die Gewinne langfristig durch die Decke gehen, das sei mal so ein bisschen dahingestellt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das neue E-Rezept, was man jetzt mittlerweile dann auch online quasi so einlösen kann direkt, das hat natürlich die Fantasie auch so ein bisschen angefeuert. Aber ich habe zuletzt auch gehört von einigen, dass das bei ihnen zum Beispiel nicht gut funktioniert hat. Und es gibt ja da auch so einen, wenn man so will, Aufstand der stationären Apotheker. Muss man auch mal schauen, was da noch am Ende alles passieren wird. denn natürlich, die Apotheken dürfen auch nicht sterben in Deutschland und dementsprechend mal schauen, wie es da weitergeht. Wie gesagt, generell finde ich die Aktie nicht schlecht, würde sie bei ja, unter 100 Euro notieren, würde ich sie mir definitiv auch anschauen, für sie vielleicht ins Depot zu packen, aber knapp 150 halte ich für sehr teuer. Und dann die Gewinnerliste heute, Nordex, Wacker Chemie und Hugo Boss, da muss man sagen, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Nordex läuft auch relativ gut zuletzt, erinnert so ein bisschen auch an Siemens Energy, die ja auch ja, Gamesa übernommen haben, was ja seinerzeit im Desaster endete, aber mittlerweile dann vielleicht die Geschäfte doch wieder besser laufen. Und ähnlich bei Nordex hatte zuletzt durchaus gute positive Meldungen, aber das war in der Vergangenheit bei Nordex schon öfter so und nachhaltig erfolgreich sind sie nie geworden. Fakt ist, eigentlich hätte ich auch Nordex so in diesem Bereich 12,50, da wo sie jetzt etwa angekommen ist, als Short-Kandidaten gesehen. Aktuell würde ich davon aber Abstand nehmen, weil auch hier relativ gutes Momentum drin ist und insofern erstmal abwarten, ob die nicht überschießt, ob die nicht vielleicht auf 14, 15 Euro oder noch mehr nach oben steigt. Generell aber, ja, bin ich niemand, der Nordex unbedingt long ins Depot packen würde, sondern ich würde hier abwarten, bis sich da abzeichnet, dass ein Top gefunden wird und dann ist sie für mich tatsächlich auch wieder ein Short-Kandidat. Denn was man auch sagen muss, wenn man sich den Chart längerfristig anschaut, dann war Nordex eigentlich keine besonders gute Investition. Sie ist seinerzeit böse abgestürzt. Es gibt zwischendurch immer mal wieder starke zyklische Erholungen, aber anschließend werden die auch wieder komplett abverkauft. Und einen wirklich langfristigen Aufwärtstrend sieht man dementsprechend in der Aktie nicht. Ja, dann Wacker Chemie aus der Chemiebranche auch, aber die sind etwas anders aufgestellt als die anderen deutschen Chemiekonzerne. Insofern ja, ist das schon immer eine durchaus nicht uninteressante Chemieaktie in Deutschland gewesen. In der Vergangenheit ja auch Siltronic beispielsweise dort abgespalten. Aber was man auch sagen muss, zuletzt ging es hier zwar aufwärts von dem Tief, ja, etwa 90 Euro auf jetzt immerhin über 115, aber der übergeordnete Abwärtstrend ist bisher noch nicht gebrochen worden und auch wenn es zuletzt etwas besser in der Chemiebranche läuft, sind wir natürlich auch noch meilenweit davon entfernt, dass es doch gut läuft. Also insofern kurzfristig nach dieser Rallye, die wir zuletzt gesehen haben, von 90 in Richtung 115 und mehr, das sind ja auch fast 30%, würde ich hier vielleicht erst einmal zumindest Teilgewinne mitnehmen und der Dinge harren, die da kommen. Wenn es denn dann charttechnisch zu einem Ausbruch aus dem Abwärtstrend käme und dazu müsste die Aktie über 120, besser noch über 125 steigen, dann könnte man sich das neu ansehen, aber bis dahin würde ich tendenziell eher mal Gewinne mitnehmen, beziehungsweise Teilgewinne mitnehmen. Ja, und last but not least, Hugo Boss, da ging es zuletzt auch eher abwärts. Das Unternehmen hat zuletzt auch so ein bisschen die Aktionäre enttäuscht. Da hatte man sich eigentlich auf einen größeren Turnaround gefreut und dann beispielsweise eine recht schwache Prognose. Deswegen die Aktie regelrecht auch ausverkauft worden. Von 75 ging es in Richtung 50, aber da scheint sich jetzt wieder so ein Boden zu finden. In der Vergangenheit war es oft so, dass die Boss-Aktie zwischen 40 und 50 Euro irgendwo einen Boden gefunden hat und dementsprechend der Abverkauf hatte hier schon stattgefunden. Die Enttäuschungen sind eingepreist. Ich glaube jetzt nicht, dass die Aktie zeitnah wieder auf 70, 75 Euro steigt, aber nach diesem Abverkauf kann es alleine kurzfristig schon eine Gegenbewegung geben, die heute vielleicht mit dem plus 5% auch schon so ein bisschen eingeleitet wurde, vielleicht so Richtung knapp 60 Euro, dann sollte man nochmal ja, sich das Ganze näher anschauen. Grundsätzlich bin ich jetzt auch nicht der größte Fan von Hugo Boss, muss man sagen, aber es gibt definitiv auch schlechtere Aktien am deutschen Markt oder generell an der Börse, auch das muss man ganz klar hier so formulieren. Ja, dann weiter zum SDAX, der heute 193,54 Punkte oder 1,35% zulegen konnte, fast 14.500er Marke erreicht, 14.499,23. Charttechnisch sieht das weiter sehr, sehr gut aus, zuletzt über die Marke von 14.000 gestiegen, die nochmal per Pullback dieses Ausbruchslevel bestätigt, wenn man so will, und jetzt setzt er sich nach oben ab. Also was will man aus charttechnischer Sicht mehr? Aus Sicht der Einzelwerte heute auf der Verliererseite Synlab, Energiekontor und BayWa. Ja, sieht man schon, das ist alles so ein bisschen diese ESG-Branche in erster Linie. BayWa, ja, mit modernen Baustoffen, wo man auch dann, isolieren kann und so weiter. Energiekontor, so aus dem Windkraftbereich. Da sieht man dann auch so ein bisschen, ja, eine Nordex oder eine Siemens Energy zuletzt gut gelaufen, eine Energiekontor weniger gut. Also auch da gibt es in der Branche keinen einheitlichen Trend, zumindest derzeit. Viel, viel Unsicherheit und insofern, ja, das sind alles keine ganz schlechten Unternehmen, keine Aktien, wo man jetzt sagen muss, wer die im Depot hat, um Gottes Willen. Aber es sind eben auch jetzt keine absoluten Burner und keine Aktien, wo ich jetzt sagen würde, okay, die sind jetzt heute mal 1, 2, 3% gefallen. Heute waren es in der Spitze 1,4% knapp bei BayWa und 1,2% gut bei Energiekonto, also jetzt auch keine großen Kursverluste. Und wie gesagt, selbst wenn die 3, 4, 5% noch fallen würden, würde ich jetzt nicht sagen, das sind so gute Unternehmen. Da kann man jetzt froh sein, dass die mal kurzfristig korrigiert haben und da muss man sofort rein. Aber auf der anderen Seite sind es eben auch keine so schlechten, dass man sofort auf Teufel komm raus muss. Und dementsprechend, wer eine Buy war, hat, der hatte heute sicherlich jetzt nicht seinen schönsten Tag in seinem Börsenleben mit diesem Minus von knapp 1,4% und zuletzt die Aktie auch deutlich nach unten durchgereicht. Aber tendenziell, ja, ist sie aus meiner Sicht, gerade wenn es vielleicht nochmal eine 24 vor dem Komma sogar in den nächsten Tagen stehen könnte, eher sogar kaufenswert antizyklisch. Und Energiekontor so ein bisschen ähnlich. Auch hier zuletzt Rücksetzer. Zwischenzeitlich war die Aktie mal bei 85 Euro, jetzt ist sie deutlich zurückgekommen. Charttechnisch wäre es ganz gut, wenn sie so den Bereich 64, 65 verteidigen könnte. Dann könnte man auch hier sagen, so antizyklisch vielleicht eher zugreifen. Und wie gesagt, die 1,2% heute sind nicht schön, aber ja, brechen jetzt auch niemandem eigentlich das Genick. Ja, und Synlab, da kann man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Die sollen ja wieder übernommen werden. Der Großaktionär, ein, ja, wenn man so will, eine Beteiligungsunternehmen, hat Synlab seinerzeit in Corona, ja, als Labor und alles, was damit zu tun hatte, geboomt hat, an die Börse gebracht. Die Aktie ist gehypt worden, ist nach oben gestiegen ohne Ende und jetzt, wo sie wieder dann in Anführungszeichen zusammengefallen ist, jetzt nimmt man sie wieder günstig von der Börse. Insofern der Großaktionär hat fast alles richtig gemacht, die Kleinanleger haben hier fast alles falsch gemacht und das ist leider an der Börse oft so. Insofern antizyklisch würde man sagen, jetzt müsste man eine Synlab eher kaufen, weil die aber wahrscheinlich bald von der Börse gehen, ergibt das jetzt nicht mehr so viel Sinn. Und ja, insofern kann man hier den Großaktionären nur beglückwünschen, dass er zumindest richtig gehandelt hat. Ja, und die Gewinnerseite SFC Energy, Elmos Semiconductor und Pro7Sat1, SFC Energy aus der Wasserstoffbranche. Da gab es heute Meldungen, dass die Bundesregierung da Subventionen in Milliardenhöhe freigemacht hat. Das hat natürlich hier auch geholfen. Die Aktie zuletzt auch ganz gut gelaufen. Charttechnisch muss sie aber über die 20-Euro-Marke klettern, um neue Kaufsignale zu liefern. Das hat sie bisher noch nicht geschafft. Und generell muss ich sagen, Wasserstoff mag ich weiterhin nicht, diese Branche, so Aktien wie Nel und so weiter. Mag sein, dass die kurzfristig auch sich erholen nach den Crashs, die die durchgemacht haben. Aber ich würde da trotzdem nicht investieren. SFC Energy, muss ich aber ganz klar sagen, ist so ein bisschen eine Ausnahme. Wenn man schon in diese Branche hineingehen will und jetzt nicht auf eine Linde, Air Liquide und wie die alle heißen setzen möchte, ja, dann ist SFC Energy vielleicht noch einer der sinnvollsten, in Anführungszeichen, Zockerwerte. Dann Elmos Semiconductor aus dem Chip-Bereich sollte eigentlich übernommen werden. Das hat die Bundesregierung verhindert. Grundsätzlich haben die jetzt eine tendenziell eher sogar alte Technologie, die aber halt gebraucht wird. Das ist so ein bisschen wie mit so alten Programmiersprachen wie COBOL. Die kann heute auch fast keiner mehr, aber viele Banken beispielsweise brauchen noch COBOL-Programmierer. Und so ist das eben im Chip-Sektor auch. Da gibt es teilweise alte Technologien, die eben noch benötigt werden und insofern Elmos baut definitiv charttechnisch Druck auf, wenn die Aktie nachhaltig über 75 Euro steigen kann und heute hat sie ja da schon ein erstes Ausrufezeichen gesetzt, 75,60 der Schlusskurs, ein Plus von 4,3% knapp, ja, dann generiert sie ein Kaufsignal in Richtung 90 und dementsprechend shorten würde ich sie definitiv nicht. Ansonsten Rücksetzer kaufen und wer sie hat, definitiv erst einmal behalten. Ja, und Tagesgewinner Pro7Sat1. Doch soll der Großaktionär Druck machen, dass der Konzern aufgespalten wird. Kurzfristig mag das weiteres Kurspotenzial freisetzen, weil es dann neue Fantasie dann auch gibt. Charttechnisch muss man sagen, hat die Aktie auch noch ein bisschen Platz, vielleicht so 7,50 Euro und wenn es darüber geht, vielleicht sogar in Richtung 9 Euro. Das wäre aus meiner Sicht aber das Höchste der Gefühle. Generell bleibe ich aber dabei, solche Aktien wie Pro7Sat1 oder RTL, die fasse ich eigentlich nicht an, weil langfristig dürfte hier das Licht ausgehen, denn ich glaube, dass Streaming sich eben komplett durchsetzen wird und lineares Fernsehen dann in einigen Jahren tot sein wird und insofern, warum soll ich tote Pferde reiten? Ja, und last but not least noch kurz zum Tech-DAX, bevor wir zum amerikanischen Markt gehen können, der heute mit einem Plus von 25,5 Punkten oder 0,76% 3.396,83. Charttechnisch nach wie vor alles im Lot. Der Ausbruch über die 3.300, 3.350 ist geschafft, aber bisher konnten sich die Bullen noch nicht nach oben komplett absetzen, aber jetzt haben sie die nächste Chance dazu, also das sieht definitiv nach wie vor bullig aus und noch nicht nach einer Top-Bildung, wobei die nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Siltronic, Energiekonto und Jenoptik. Jenoptik, Energiekonto schon besprochen. Zu Siltronic kann ich mich kurz fassen. Gab es zuletzt einige positive Kommentare. Auch hier der Kollege Sascha Gebhardt, eben habe ich ihn gelobt, in dem Fall muss ich dann kritisieren, hat sich ja relativ positiv zu der Aktie geäußert, hat gesagt, ja, die Vapor, die werden auch von Micron und so benutzt. Das mag auch durchaus nicht falsch sein, also jetzt nicht falsch verstehen, möchte auch niemanden dissen, sonst hätte ich ihn eben auch nicht gelobt. Aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, das ist dann eher so ein bisschen das Notfallprogramm. Also wenn ich Vapor brauche, kaufe ich die eigentlich woanders und wenn die halt nicht genug liefern können, dann in letzter Konsequenz kaufe ich halt auch bei Siltronic, wenn es sein muss. So ähnlich wie das damals bei SMA Solar mit den Wechselrichtern war. Eigentlich wollte ich die von Enphase und so weiter, aber wenn es da eben keine mehr gab, dann habe ich im Zweifel als letzte Wahl eben dann auch zu SMA gegriffen. Und dementsprechend liefen dann irgendwann auch da die Geschäfte. Und so ein bisschen ist das wohl vergleichbar mit Siltronic. Generell halte ich das Unternehmen für nicht nachhaltig erfolgreich. Und insofern, ja, muss ich da dem Kollegen in dem Fall leider widersprechen. Ich würde in Siltronic keinen Cent investieren, muss ich ganz klar sagen. Für mich kein wirklich gutes Unternehmen und die Aktie zuletzt auch wieder deutlich gefallen, von über 90 jetzt Richtung 80. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist jetzt nicht ein so schrottiges Unternehmen, dass ich hier shorten würde. Und vor allen Dingen im Bereich 80 liegt eine charttechnische Unterstützung. Da kann es durchaus meinen Bounce Richtung 84, 85 geben, was dann auch wieder 5-6% nach oben wären. Also insofern Short nicht, aber anfassen oder ins Depot legen auf der Long-Seite würde ich sie definitiv auch nicht. Und wenn Siltronic durch die Decke gehen würde und bei 110, 120 oder höher stehen würde, dann wäre sie sogar für mich eher ein Short-Kandidat. Ja, und die Gewinnerseite Nordex schon besprochen, dann noch Evotec und Hensoldt. Hensoldt habe ich auch schon so ein bisschen besprochen. Die Aktie ist allerdings, muss man auch ganz klar sagen, teuer. Auf der anderen Seite enger Markt, weil eben Leonardo und der Bund auch Beteiligungen halten. Der Freefloat dementsprechend knapp und Rüstung halt sehr gefragt. Nach wie vor muss ich aber ganz klar sagen, mein Favorit in dem Sektor, wenn ich jetzt auf deutsche Rüstungswerte setzen müsste, Rheinmetall. Und wenn ich breiter das wählen kann, zumindest in Europa, dann würde ich die französische Thales bevorzugen. Ich muss an dieser Stelle aber auch sagen, dass ich Thales selber im Depot habe. Auf der anderen Seite, ich kenne sie aber auch, wie gesagt, durch meinen Papa sehr gut, der sehr viel mit denen zusammengearbeitet hat im Bereich Flugnavigation im zivilen Luftfahrtbereich. Ja, und dann Evotec, die hatten ja vor kurzem oder vor einigen Monaten, muss man sagen, so kurz ist das ja schon gar nicht mehr, einen Hackerangriff und dann den Abgang Ende des vergangenen Jahres von dem langjährigen CEO aus Österreich, wie ist er noch, hab den Namen jetzt vergessen. Fakt ist, das Problem war, der CEO hat lange Jahre, glaube fast 15 Jahre dort regiert und einen Top-Job gemacht, als er dort angefangen hat. Da war Evotec ein Penny-Stock und zwischenzeitlich war sie dann über 30 Euro. Nur das Problem war, er hat teilweise in Anführungszeichen Insider-Geschäfte gemacht, sprich Aktien von Evotec und hauptsächlich, glaube ich, sogar verkauft. Und das nicht wie vorgeschrieben gemeldet. Und das war letztlich auch der Grund, warum er dann gehen musste. Und das hat natürlich auch so ein bisschen das Vertrauen in das Unternehmen untergraben und dementsprechend der Absturz. Es gab auch Angst, dass vielleicht Aufsichtsbehörden, BaFin oder SEC hier eingreifen könnten und hier Strafen auferlegen könnten. Ich glaube, da ist nicht viel dran, weil das war ein Fehlverhalten des ehemaligen Vorstands. Was soll das Unternehmen machen, wenn der eben nicht wie vorgeschrieben ihm mitteilt, was er da für Transaktionen tätigt, dann kann Evotec die auch nicht melden. Also insofern, das Unternehmen hat sich da wenig vorzuwerfen gehabt. Die Aktie ist dennoch abgestürzt. Aus meiner Sicht ist sie fundamental zu günstig gewesen und nach wie vor zu günstig. Und an schwachen Tagen, heute war ja eher ein starker Tag, würde ich eine Evotec spekulativ eher einsammeln. Ja, dann zum amerikanischen Markt noch kurz. Der Dow Jones heute mit einem Minus von 11,24 Punkten oder 0,03%, also quasi unverändert aus dem Handel gegangen. 38.892,80. Die Korrektur zuletzt, wenn man es denn Korrektur nennen will, auf der einen Seite schon heftig in Punkten. Das waren mehr als 1.000 Punkte. Auf der anderen Seite bei diesem Niveau sind das eben dann auch nur noch nicht mal 3%. Und prinzipiell sieht das eigentlich übergeordnet immer noch bullig aus und dieser Rücksetzer ist kein Beinbruch. Heute auf der Verliererseite die Aktien von Merck & Co., von Caterpillar und von Intel. Merck & Co. muss man sagen, ja, eine Aktie, die war vor 3-4 Jahren mal die beste des Jahres. Seitdem, ja, hat sie so ein bisschen auf der Stelle getreten. Es gab ein ständiges Auf und Ab. Aber zuletzt ist sie dann nachhaltig über die Marke von 120 gestiegen, hat das auch noch per Pullback bestätigt und hat jetzt eigentlich ein Kursziel bis $145 aktiviert. In der Spitze waren wir auch schon im Bereich so 134, sind jetzt in den letzten Tagen wieder zurückgekommen. Tendenziell würde ich sie auf dem aktuellen Niveau kaufen, wobei das relativ spekulativ ist, muss man schon klar sagen, weil der Kursanstieg zuvor sehr steil war. Dann Caterpillar, die läuft seit geraumer Zeit wie geschnitten Brot. Vor kurzem noch neue Allzeithochs gemacht. Jetzt kleiner Rücksetzer. Prinzipiell, ja, gefällt mir das Unternehmen. Was mir nicht so gut gefällt, ist der hohe Schuldenstand. Auf der anderen Seite, Bill Gates ist hier auch schon seit langer Zeit investiert. Den haben die Schulden jetzt auch nicht so interessiert. Was so ein bisschen, ein Problem ist oder so zwiespältig ist, eigentlich läuft Caterpillar immer besonders gut, wenn der Rohstoffsektor gut läuft. Und die Rohstoffwerte waren jetzt zuletzt nicht die Burner. Auf der anderen Seite, der Goldpreis oder der Silberpreis, die sind zuletzt schon nach oben geschossen. Also insofern kann man sich ja schon fragen, warum die Minen dann nicht mitziehen. Aber Fakt ist, Caterpillar hat das alles nicht gejuckt. Die Aktie ist nach oben gezogen. Jetzt heute gab es mal einen Rücksetzer. Prinzipiell ist das noch kein Beinbruch. Die Aktie könnte prinzipiell auf $350 fallen und der Aufwärtstrend wäre immer noch intakt. Also insofern kurzfristig vielleicht noch mit Rücksetzern rechnen. Wer mutig ist, kann die aber kaufen. Ansonsten, wer die Aktie hat, kann sie halten. Wer sie nicht hat, auf dem aktuellen Niveau ist sie noch recht teuer. Und dann Intel, und die mutiert jetzt so ein bisschen zum Sorgenkind. Zuletzt tendenziell eher schlechte Nachrichten. Und das spiegelt sich jetzt auch im Chart wieder. Ich hatte es zuletzt immer betont, die Aktie darf nicht nachhaltig unter $40 fallen. Genau das hat sie jetzt aber gemacht. Heutiger Schlusskurs 37,96. Das heißt, die Bullen haben jetzt hier quasi noch eine allerletzte Chance, wenn sie jetzt sofort nach oben dreht, auf, sagen wir, deutlich über 40. Ich würde mindestens $42 sagen, und das verteidigen kann, dann wäre das recht positiv zu sehen. Ansonsten, wenn sie jetzt maximal bis so 40, 14,5, 41 nach oben läuft und dann wieder nach unten durchgereicht wird, dann kriegen wir Verkaufssignale und man müsste sich bei Intel auf Kurse im Bereich von $32 eigentlich charttechnisch einstellen. Ja, und die Gewinnerseite 3M, Home Depot und Nike. 3M auch so ein Sorgenkind zuletzt gewesen, hat jetzt aber, ich glaube, Solvent, da heißen die, abgespalten und sich somit so ein bisschen neu aufgestellt. Das hat alles, ja, wahrscheinlich auf den ersten Blick zumindest Hand und Fuß. Ob das dann am Ende Hand und Fuß haben wird, muss man sehen. Aber generell solche Konzerne wie 3M, da passiert öfter mal, dass so ein Konzern, General Electric, gutes Beispiel, in Schieflagen gerät. Aber meistens können die sich dann am Ende doch noch retten, eben durch Aufspaltung und so weiter. Und könnte durchaus sein, dass 3M in ein, zwei Jahren ja als die nächste Turnaround-Geschichte nach General Electric genannt wird. Sicher ist das allerdings nicht, wie sagt Warren Buffett so schön, Turnarounds, klappen meistens nicht. Aber wenn sie dann halt mal klappen, der größte Turnaround der Geschichte, sicherlich Apple gewesen, dann kann das auch sehr lukrativ sein. Und zuletzt General Electric hat das auch gut gemacht, wobei da war das absehbar, denn die hatten einen ehemaligen Danaher-Manager als CEO verpflichtet und vorher auch eine absolute Pfeife als CEO gehabt. Da konnte es fast nur besser werden. Ob das am Ende bei 3M gelingt, muss man sehen, aber es gibt zumindest erste positive Zeichen, Signale und schauen wir mal und beobachten das weiter. Dann Home Depot, die brauchen keinen Turnaround, da läuft es schon seit vielen, vielen Jahren gut. Mit der Aktie konnte man über 20, 30 Jahre richtig reich werden und hatte natürlich dann auch von Corona teilweise profitiert. In der Spitze stieg die Aktie damals bis auf fast $420, $420. Dann nach Corona ging es natürlich etwas zurück, zum einen am Markt generell, zum anderen aber auch, weil natürlich die Geschäfte nicht mehr so liefen. Baumärkte waren ja meistens noch geöffnet. Deswegen zu Corona-Zeit besonders stark besucht. Danach hat sich das wieder so ein bisschen normalisiert. Nichtsdestotrotz, die Geschäfte bei Home Depot, die sind nie komplett eingebrochen. Man hat natürlich zwischenzeitlich einen kleinen Hype, einen Schuss nach oben gesehen, der dann wieder so ein bisschen abgebaut wurde. Aber generell läuft es hier halt, wie gesagt, schon seit sehr, sehr vielen Jahren rund und das dürfte auch so weitergehen. Und insofern, klar, die Aktie ist zuletzt wieder stark gestiegen. In Kursanstiege kaufe ich ungern. Aber wenn die mal 5 oder 10% korrigiert, dann ist Home Depot eigentlich immer ein Kaufkandidat. Ja, und der Tagesgewinner heute, die Aktie von Nike, die hat zuletzt auch böse zerrissen. Die Nachrichten hier waren weitestgehend auch nicht gut, außer dass sie den DFB jetzt ausrüsten. Wobei, ob das dann eine gute Nachricht ist, muss man am Ende auch noch sehen, zumal sie auch sehr, sehr viel Geld dafür bezahlen. Auf der anderen Seite, wenn Deutschland dann mit Nike Weltmeister werden sollte, dann hätte sich das sicherlich auch gerechnet. Sei es wie es sei, Fakt ist, ich hatte immer gesagt, bei Nike hätte ich drei Kaufbasen, nämlich zum einen die $100, dann die $90 und dann die $80. Und unter $80 sehe ich sie eigentlich nicht, außer vielleicht so kurz tippen, so 78, irgend sowas. Ja, die $100-Marke haben wir zuletzt schon touchiert. Da konnte man schon eine erste Tranche nehmen. Jetzt sind wir bei $90 oder sogar unter $90 gewesen. Heutiger Schlusskurs genau $90. Und zwar heute ein Plus von 1,3%. Insofern kann man jetzt langsam die zweite Tranche nehmen und dann mal schauen, ob es die $80 oder um die $80 noch geben wird. Mittellangfristig sehe ich Nike durchaus wieder auf dem aufsteigenden Ast. Sehe Nike eigentlich auch nach wie vor als besser wie Adidas an. Aber zuletzt lief es bei Nike eben nicht ganz rund, auch weil sie sehr viel Geschäft in China hatten und haben und es da ja auch generell nicht so rund läuft. Ja, und damit noch kurz zum Nasdaq 100, der heute auch so relativ wenig gemacht hat. Teilweise war er mal ein bisschen stärker im Plus, dann auch mal, ich will jetzt nicht sagen stärker im Minus, aber ein bisschen im Minus. Und am Ende war es dann ein Minus von 8,26 Punkten oder 0,05%, also quasi ähnlich wie der Dow Jones, unverändert. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Dollar Tree, von SiriusXM und von Fortinet. Dollar Tree, US-Einzelhandel, der tut sich zuletzt generell schwer. Da sieht man jetzt auch schon, dass die US-Konjunktur durchaus abkühlen kann, denn die hängt natürlich zu zwei Dritteln am Konsum. Und wenn der Konsumsektor zuletzt eher negative Nachrichten produziert, Lululemon beispielsweise, aber auch verschiedene Restaurants und so weiter, die sich hier kritischer geäußert haben und Dollar Tree und andere Einzelhändler, dann deutet das schon auf eine Abschwächung der Wirtschaft früher oder später hin und das wird dann auch die Inflation senken und wahrscheinlich dann zu Zinssenkungen der Fed führen. Also aus meiner Sicht ist eine Wette auf Zinssenkungen in den USA nach wie vor keine schlechte Idee und eine noch bessere wahrscheinlich auf Zinssenkungen in der Eurozone. Da gab es heute sogar Spekulationen, dass schon jetzt vielleicht auf der nächsten Sitzung im Mai so etwas kommen könnte. Bisher hatte man doch ja eher den Juni angepeilt. Aber sei es wie es sei, Dollar Tree zuletzt, wie gesagt, etwas unter Druck geraten, ist noch nicht lange her, stand die Aktie über 150, ist dann abgestürzt auf 125, zwischenzeitlich dann Erholung und jetzt bröckelt sie wieder ab. Generell eine Aktie, die man derzeit sicherlich nicht sich unbedingt ins Depot packen muss noch, aber auch keine, wo man jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen muss und sagen muss, sofort raus damit. Also da muss man kurzfristig sicherlich noch ein paar Schmerzen aushalten, aber dann dürfte sich das dann auch wieder stabilisieren. Dann Sirius XM. Satellitenradio, aus meiner Sicht ein Zockerwert, hatte vor ein paar Wochen ja mal auch darüber berichtet, hatte eine Anfrage im Tag, ob man die Aktie kaufen sollte. Ich sagte nein, am nächsten Tag hat sie sich dann mehr oder weniger verdoppelt, um dann ein paar Tage später aber wieder alle Gewinne abzugeben. Also insofern, ja, wer damit zocken, traden möchte, muss man natürlich immer sehen, aber Fakt ist, selbst wenn man damals die Verdopplung mitgemacht hätte und dann bis heute gehalten hätte, wäre man heute schon wieder im Minus. Also da sieht man, langfristig ist das natürlich jetzt nicht die Crème de la Crème, das ist ganz klar, wie gesagt, Zockerwert. Und mehr muss man dazu dann auch nicht sagen. Ich würde mit solchen Aktien nicht zocken. Wenn ich zocken wollte, würde ich mir gute Aktien suchen und da vielleicht leichte Hebel drauf anwenden. Aber ja, Sirius XM, das brauche ich persönlich nicht. Ja, und dann Fortinet aus dem Cybersecurity-Bereich, generell nach wie vor sehr interessant. Aber zuletzt sind da einige Aktien, die zuvor aber auch heiß gelaufen waren, ein bisschen zurückgekommen. Ob das jetzt Palo Alto Network war oder CrowdStrike oder Zscaler und wie sie alle heißen. Auch Fortinet, muss man sagen, zwischenzeitlich haben wir abgestraft, zuletzt dann schön gestiegen, hat jetzt so eine Art W-Formation ausgebildet und die müsste halt jetzt noch nach oben geknackt werden, um ein frisches Kaufsignal zu generieren. Dazu müsste die Aktie nachhaltig über 73, 74 Dollar, also so ab 75, 76 wäre das gegeben, ausbrechen. Dann mit Kursziel 90. Die Bullen haben es jetzt zuletzt versucht, noch hat es nicht geklappt. Heute der Rücksetzer. Auf der anderen Seite, ja, 3,5% ist zwar viel, aber für den Tech-Sektor jetzt auch nicht übermäßig. Und mal schauen, was die Bullen in den nächsten Tagen so abliefern können. Ja, und dann die Gewinnerseite, Moderna, WannaCry, Discovery und Tesla. Moderna, ja, generell BioNTech würde ich eher sogar als Short-Kandidat sehen. Moderna habe ich auch lange so gesehen, das war auch lange Zeit richtig, aber zuletzt gibt die Aktie Gas und ich hatte hier vor 2-3 Wochen auch schon mal im Podcast die besprochen und das sieht eigentlich, ja, charttechnisch relativ bullig aus, aber fundamental sehe ich wenig Gründe, bullig zu sein und dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es hier vielleicht irgendwann in nächster Zeit mal zu einer Übernahme kommt, habe ich damals gesagt, bisher gab es noch kein Angebot, aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Dann WannaCry Discovery, da gibt es Star-Investoren, ich glaube Seth Klarman, die die Aktie bevorzugen und stark gewichtet haben, das hat vielleicht jetzt auch mal geholfen. Ansonsten gibt es natürlich diese ganzen Übernahmespekulationen in diesem Sektor, insbesondere um Paramount, wo es ja jetzt auch Übernahmeverhandlungen gibt und das führt natürlich dann zu Spekulationen, WannaCry Discovery könnte vielleicht auch übernommen werden und heute deswegen ein Plus von 2,5%. Generell muss man aber sagen, die Aktie übergeordnet sehr, sehr schwach, ist noch nicht so lange her, da stand sie bei knapp 13 Dollar, ist dann im Tief mehr oder weniger auf unter 8 gefallen und jetzt zuletzt, ja, stabilisiert sich so ein bisschen. Heute das Plus 2,5% hat halt schon gereicht für Platz 2 auf der Gewinnerliste im Nasdaq 100. Der Tagesgewinner, die Aktie von Tesla, sieht übergeordnet auch schwach aus. Auch hier zuletzt eher schlechte Nachrichten. Die Verkaufszahlen, die Auslieferungszahlen, so muss man sagen, die waren nicht berauschend. Die Aktie ist schwach unterwegs. Jetzt hat Elon Musk aber nochmal einen rausgehauen, hat angekündigt am 8. August, was in Deutschland kritisiert wurde, 8.8., das sei ja so ein Nazi-Code. Wahrscheinlich weiß Elon Musk, der aus Südafrika kommt, in den USA lebt, davon nichts. Aber sei es wie es sei, hat er angekündigt, dass man hier in den Bereich, ja, selbstfahrender Taxis da einsteigen will mit Tesla, dass man dann so weit wäre. Und das ist ja schon lange so ein bisschen Fantasie, die hier geschürt wurde und wird auch von Katie Wood beispielsweise, die ja zuletzt auch bei Tesla zugegriffen hat. Oh ja, und dementsprechend die Aktie heute dann, ja, von Elon Musk so ein bisschen gepusht, ein Plus von fast 5%. Hat der Aktie nicht geschadet, charttechnisch, aber muss man sagen, sie müsste nachhaltig erstmal über 175 steigen, um sich ein bisschen aufzuhellen und eigentlich sogar über 210 Dollar steigen, um deutlich sich aufzuhellen, das Chartbild. Und das sehe ich derzeit nicht. Dementsprechend, ich hatte kürzlich sogar mal im Wikifolio und im Trading-Wikifolio mit Hebelprodukten eine Short-Position auf Tesla, die habe ich aufgelöst mit Gewinn. Aber tatsächlich, wenn die Aktie Gas geben würde, vielleicht nochmal Richtung 185, 190, dann würde ich da durchaus nochmal einen Short-Versuch starten. Aber nicht, weil ich Tesla schlecht finden würde, also jetzt genau zuhören. Generell langfristig bin ich Tesla-Bulle, aber kurzfristig glaube ich, dass der ganze E-Mobilitätsmarkt Probleme hat, auch politisch zum Teil verursacht. Und dementsprechend denke ich, dass es bei Tesla vielleicht noch ein bisschen abwärts gehen kann. Und der Kollege André Tietje, muss man sagen, der sieht, glaube ich, auch bei Tesla noch ein letztes Tief. Weiß jetzt nicht genau, wo er es sieht, aber ich könnte mir vorstellen, entweder bei 150 oder so im Bereich 120 bis 125. Und da würde ich die Aktie dann auch definitiv nicht mehr shorten, sondern ganz klar long nehmen. Aber vielleicht noch nicht gehebelt long, das muss man auch ganz klar sagen, weil das Risiko nach unten natürlich immer noch gegeben ist und das Auspendeln einen dann da auch rausschütteln kann. Ja, damit bin ich dann für heute durch. Heute recht langer Podcast, weil es jetzt auch länger keinen gab. Ich denke, ich habe alle wichtigen Themen besprochen. Wie gesagt, der Kryptomarkt wieder im Kommen. Aktien heute eher langweilig. Dennoch bin ich jetzt mal da auf diese ganzen Aktien heute eingegangen, die Gewinner und Verlierer. Ja, und da denke ich, dass da für jeden etwas dabei sein kann. Ansonsten erinnere ich euch nochmal dran, wenn ihr ein Thema habt, was ich in dem Podcast am Wochenende besprechen soll für euch, dann lasst mich das gerne wissen mit Kommentaren. Am besten hier unter dem Podcast oder auch bei Stocks3 im Stream oder wo auch immer. Könnt mir auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr die E-Mail-Adresse habt. Und dann schauen wir mal, welches Thema ich da aufgreifen kann. In diesem Sinne, ja, morgen die Beerdigung meines Opas. Deswegen werde ich morgen nicht so viel online sein. Und das soll es dann für heute gewesen sein. An dieser Stelle vielleicht noch zum Schluss noch der Hinweis auf die Services. Einmal den TAC, Technologieaktien und Krypto-Trading bei Stocks3 und zum anderen in Kooperation auch mit Stocks3 den Total Return Börsenbrief, wo heute die 12. Ausgabe erschienen ist. Das heißt, den Börsenbrief gibt es jetzt auch schon ein Jahr und ich denke, es war ein durchaus nicht unerfolgreiches Jahr und dementsprechend würde es mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschauen würdet. Vielleicht könnt ihr alles 14 Tage testen und dann einfach, wenn es euch nicht gefällt oder zu teuer ist oder sonst irgendwas, das Abo widerrufen. Wichtig halt widerrufen, nicht kündigen. Ja, das soll es gewesen sein. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und sage wie immer zum Schluss nur noch eins, nämlich tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.